Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Und wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Julia Beere hier, hallo.
Hallo Julia, hier ist Holger.
Hallo Holger.
Ich rufe an wegen digitalen Nachrichten. Du bist Junior Researcher am Leibniz-Institut für Medienforschung, das kennen wir auch als Hans-Bredow-Institut. Und vor allen Dingen bist du Co-Autorin des Reuters Institute Digital News Reports 2025 für Deutschland. Was ist das für ein Report?
Die Studie ist eine seit 2013 durchgeführte Langzeitstudie zur Online-Nachrichtennutzung. Koordiniert wird das Ganze, wie ja der Name der Studie auch schon sagt, vom Reuters-Institut, was in Oxford ansässig ist. Und wir vom Hans-Bredow-Institut betreuen eben die deutsche Teilstudie, werten eben die deutschen Daten aus. Und das ist eine Studie, die mittlerweile in 48 Ländern weltweit durchgeführt wird. Und pro Land werden immer so rund 2000 Personen befragt, im Alter ab 18 Jahren. Es ist wichtig zu betonen, das ist eine Online-Umfrage. Also die Daten basieren auf einem Online-Access-Panel. Das sind registrierte Menschen, die sich eben bereit erklärt haben, an regelmäßigen Online-Befragungen teilzunehmen.
Ist das trotzdem repräsentativ?
Ja, es ist eben repräsentativ für Menschen, die das Internet nutzen, dementsprechend. Die Online-Durchdringung ist in Deutschland bei, 94% war das. Das heißt, wir erreichen natürlich die eher älteren Menschen, die das Internet nicht nutzen, erreichen wir natürlich nicht mit der Studie, aber es ist dann eben repräsentativ für Menschen im Alter ab 18 Jahren und wird dann eben auch nach anderen Faktoren wie Bildung, Alter, Geschlecht und so weiter gewichtet.
So, was genau untersucht ihr?
Ja, im Kern der Studie steht eben die Frage, wie Menschen sich über Nachrichten informieren, über aktuelle Informationen im regionalen, lokalen, über Deutschland, über die Welt. Und da liegt natürlich der Fokus vor allem auch auf dem Digitalen, also auf digitale Nachrichtennutzung.
Was untersucht der Report nicht? Zeitungen, Fernsehen und sowas?
Doch, da haben wir schon den weiten Blick auf sämtliche Quellen, also offline und online, auf verschiedene Marken, offline und online, auf soziale Medien. Das sind eben so diese Standardfragen und das ist ja auch das Schöne an der Studie, oder dass sie eben ja seit 2013 in Deutschland durchgeführt wird und dadurch eben wir auch diese langfristigen Entwicklungen uns anschauen können und natürlich auch den internationalen Vergleich. Und weitere Schwerpunkte sind beispielsweise das Vertrauen in Nachrichten und andere Einstellungen gegenüber den Nachrichtenmedien oder jetzt ganz neu mit dabei auch zum ersten Mal die Nutzung von generativen KI-Chatbots für Nachrichten. Genau, aber es ist eben wichtig zu betonen, es geht immer um Nachrichten, also nicht um Mediennutzung allgemein. Da gibt es ja auch viele Studien in Deutschland dazu, sondern es geht eben um Nachrichten, um aktuelle Informationen, die von Medien bereitgestellt werden. Dafür geben wir auch immer zu Beginn der Umfrage eine Definition, was wir damit eigentlich meinen.
Was meint ihr denn damit?
Ja, also die Definition ist im Prinzip das, was ich gerade gesagt habe, ein bisschen sperrig, aber eben Nachrichten und sonstige aktuelle Informationen über Ereignisse im Lokalen, im jeweiligen Land und in der Welt, die eben über Medien, also sprich über Fernsehen, Print, Radio und das Internet bereitgestellt werden. Also jetzt weniger, was mir der Nachbar XY über dem Gartenzaun erzählt. Also es geht schon um medienvermittelte Informationen in der Studie.
Ihr macht das seit über 10 Jahren. Wenn du so auf die Langzeit guckst, wie hat sich das verändert, was ihr da in eurer Studie seht?
Ja, es hat sich natürlich einiges verändert, was wir auch aus anderen Studien wissen, was jetzt nicht überraschend ist. Also wir sehen eben, dass die Nutzung des linearen Fernsehens, Radio und auch Print seit Jahren zurückgegangen ist. Was ich aber immer wieder auch interessant finde, ist, dass jetzt gerade in den jüngsten Jahren, also ich sag mal so in den letzten 3 Jahren, die Entwicklung doch etwas langsamer verläuft. Das gilt auch für die Reichweite von Nachrichten im Internet. Die hat natürlich an Bedeutung gewonnen im Laufe der Jahre, aber auch hier sehen wir mittlerweile eine Stagnation. Und was da eben auch ja eine große Rolle spielt, sind soziale Medien als Nachrichtenquelle. Und die haben eben auch an Bedeutung zugenommen im Laufe der Zeit, aber auch hier sehen wir mittlerweile eine gewisse Sättigung. Das heißt, eigentlich der Wandel des Nutzungsverhaltens, über den wir ja so oft auch sprechen, im Zuge der Digitalisierung, der findet zumindest in Deutschland aktuell etwas langsamer statt, als vielleicht oftmals angenommen wird.
Kommt das irgendwann möglicherweise zu einem Stillstand, weil du gerade den Begriff Sättigung benutzt hast?
Ja, Stillstand würde ich jetzt nicht sagen, aber wir müssen eben bedenken, so Mediennutzungsverhalten, das hängt natürlich von vielen Faktoren ab, also auf der individuellen Ebene, Alter, Bildung, Geschlecht, aber auch vom Mediensystem. Und da sehen wir eben ja in Deutschland, wir haben einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wir haben die lokale Presse, wir haben viele Marken, die eben auch ein hohes Vertrauen genießen. Und deswegen ist so das Nutzungsverhalten oftmals sehr, sehr stabil. Also wenn man vielleicht auch an die eigenen Medien denkt, die man so regelmäßig nutzt, da gibt es ja eine gewisse Habitualisierung. Also da verändert sich gar nicht so viel, sondern die Medien, die man regelmäßig nutzt, die sind sozusagen Teil eines größeren Repertoires, was sich nicht so stark verändert. Aber klar, es kommen natürlich immer wieder neue Plattformen dazu, wie beispielsweise TikTok. Jetzt kommt KI. Also da ist ja viel im Wandel durchaus. Aber inwiefern das dann so auch in das eigene Repertoire der Menschen Einzug findet, das geht manchmal vielleicht langsamer, als man denkt.
Du sagtest, dieser Sättigungseffekt wäre jetzt vor allen Dingen in Deutschland zu sehen. Ist es im Ausland anders? Ist es da dynamischer?
Also wir sehen schon, dass die Nutzung von sozialen Medien in anderen Ländern doch noch viel verbreiteter ist im Kontext von Nachrichten. Also wir sprechen, wie gesagt, ja auch immer von Nachrichten. Da ist zum Beispiel in den USA die Reichweite viel größer. Ich glaube, da war es jetzt dieses Jahr sogar erstmals die meistgenutzte Quelle für Nachrichten. Und in Ländern im globalen Süden sehen wir auch, dass soziale Medien doch noch viel verbreiteter sind. Weil wir sprechen jetzt, also ich spreche jetzt immer von sozialen Medien, das ist natürlich nur der Kanal. Wir wissen ja wenig darüber, was denn konkret eigentlich da genutzt wird, also oder welche verschiedenen Akteure und Inhalte sich dort tummeln und worauf die Menschen da stoßen. Weil natürlich auch die Plattform an sich eine große Blackbox für uns ist und auch für uns WissenschaftlerInnen haben wir da ja wenig Zugang zu den Daten, zu den individuellen Feeds der Menschen. Deswegen haben wir in diesem Jahr unter anderem auch gefragt, was denn so die Akteure sind von Nachrichten, denen Menschen Aufmerksamkeit schenken in sozialen Medien. Und da fand ich eigentlich auch wieder einen sehr beruhigenden oder schönen Befund, dass doch die Menschen sagen, dass Nachrichtenmedien und journalistisch vermittelte Inhalte diejenigen sind, denen sie auch am meisten Aufmerksamkeit schenken in sozialen Medien. Natürlich spielen da auch andere Akteure eine Rolle, wie InfluencerInnen oder auch PolitikerInnen, die ja auch ihre eigenen Nachrichten und Informationen verbreiten. Aber wenn es wirklich um die klassische Nachrichtennutzung geht, auch in sozialen Medien, dann spielen da eben die traditionellen Nachrichtenanbieter auch eine große Rolle.
Das klingt, als sei die Medienkompetenz beim Publikum größer, als man es vielleicht erwarten würde.
Ja, Medienkompetenz ist ja noch mehr als die Frage, was man eigentlich nutzt. Es geht ja noch über viele Fragen darüber hinaus, zum Beispiel auch, ob man in der Lage ist, Falschmeldungen von Fakten zu unterscheiden und auch eben zu erkennen, was richtig ist und was falsch ist im Internet und welchen Anbieter man vertrauen kann. Aber ja, durchaus, das Vertrauen in Nachrichtenmedien in Deutschland ist auf einem hohen Niveau und auch stabil. Also ein Vertrauensverlust, von dem ja oftmals in der Öffentlichkeit die Rede ist, können wir aktuell so nicht beobachten.
Dass die USA, dass der globale Süden verstärkt Social Media nutzt, wir aber nicht. Hast du eine Arbeitshypothese, warum das so ist?
Ja, was ich vorhin schon meinte, da spielen natürlich auch Faktoren auf der Systemebene eine Rolle, also das politische System, das Mediensystem, Pressefreiheit, solche Fragen. Und in manchen Ländern, wo es vielleicht schlechter steht mit der Pressefreiheit, spielen soziale Medien natürlich auch eine große Rolle als Zugangsweg zu anderen Informationen, die vielleicht über die traditionellen Rundfunk- und Pressemedien nicht so zu bekommen sind. Das wäre so ein Aspekt, den ich da nennen könnte, aber da gibt es wahrscheinlich zahlreiche andere Gründe, die da auch eine Rolle spielen.
Du sagtest, ihr habt euch zum ersten Mal KI oder LLM-generierte Nachrichten angeguckt. Und was ich fand, das nutzen verblüffend wenige Menschen. Nicht mal jeder Zehnte wendet sich dahin. Wie kommt das?
Ja, auch da müssen wir wieder uns hervorrufen, dass es natürlich um Nachrichten geht, also um aktuelle Informationen. Es gibt noch eine andere Studie bei uns am Hans-Bredow-Institut, die sich auch die Nutzung von generativer KI angesehen hat in Deutschland, auch in anderen Kontexten, also nicht nur zur Informationsnutzung. Und da sehen wir schon, das nimmt natürlich zu. So Anbieter wie ChatGPT, die finden ja jetzt doch Einzug auch in den Alltag der Menschen und werden aber vor allem so als Ersatz für Suchmaschinen teilweise genutzt oder im Bildungskontext, teilweise vielleicht auch zur persönlichen Beratung in sämtlichen Alltagsbelangen, aber eben noch nicht für Nachrichten. Und das liegt sicherlich auch daran, also die Umfrage fand ja Anfang des Jahres 2025 statt, also Ende Januar. Und die Angebote, also die generativen KI-Angebote, die entwickeln sich ja auch stetig weiter. Also noch vor ein, zwei Jahren waren die ja noch gar nicht so in der Lage, überhaupt aktuelle Informationen auszuspielen. Und da bewegt sich ja gerade auch aktuell sehr viel. Und deswegen gehen wir schon davon aus, dass die Nutzung auch für Nachrichten zunehmen wird in den nächsten Jahren. Aktuell ist sie aber eben noch auf einem sehr geringen Niveau und wir können eben auch nicht beobachten, dass es andere Nachrichtenangebote ersetzt in irgendeiner Form, sondern wenn generative KI-Chatbots genutzt werden, um eben Nachrichten abzurufen, dann geschieht das weitestgehend ergänzend zu anderen Quellen, wie beispielsweise dem traditionellen Fernsehen, was ich auch immer sehr erstaunlich finde, dass gerade auch die jungen Menschen, also in unserer Studie sind das die 18- bis 24-Jährigen, die jüngste Altersgruppe, dass die ja doch, ich glaube, ein Drittel waren, dass die einmal die Woche Nachrichten im linearen Fernsehen sehen. Im wirklich linearen Fernsehen, also sprich abends auf der Couch. Und das finde ich doch erstaunlich. Das darf man auch immer nicht vergessen.
Ich habe dich richtig verstanden. Diese generative KI ist einfach nur zu neu. Und ihr seht da jetzt nicht, dass die Menschen vielleicht tatsächlich gut genug unterscheiden können, ob eine Nachricht von ChatGPT kommt oder von einem echten Journalisten kommt.
Dazu haben wir nicht gefragt, aber was wir auch in der Studie untersucht haben, waren eben generelle Einstellungen gegenüber Nachrichten, die von einer KI produziert wurden, also dem Einsatz von KI in Nachrichtenredaktionen. Das ist ja noch ein bisschen ein weiteres Feld als jetzt nur generative KI-Chatbots. Und da sehen wir doch auch eine große Skepsis. Also viele Menschen fühlen sich da eher unwohl. Wo dann eine etwas größere Akzeptanz da ist, ist, wenn KI ergänzend oder als Unterstützung eingesetzt wird in der Nachrichtenproduktion. Und im Vergleich, also wenn wir jetzt auf der einen Seite haben automatisiert erstellte Nachrichten versus Nachrichten, die von einem menschlichen Journalisten erstellt werden, dann sagen die Menschen doch, es ist in der Vertrauenswürdigkeit große Unterschiede gibt, also dass sie eben dann doch den menschlich produzierten Nachrichten deutlich höheres Vertrauen schenken würden als automatisiert erstellten Nachrichten. Sie sehen aber doch auch gewisse Vorteile, also dass es dann zum Beispiel billiger produzieren wäre. Aber auch da ist natürlich die Frage, ob das so ein Effekt ist, den Nachrichtenmedien erzeugen wollen, dass die Nachrichtenproduktion sozusagen immer billiger wird. Im Gegenteil, wir wollen ja eigentlich die Menschen zum Bezahlen von Nachrichten bewegen und nicht den gegenteiligen Effekt erreichen. Aber auch hier sieht man dann wieder das große Vertrauen in Nachrichtenmedien.
Jetzt ist die KI neu in den Report gekommen. Das heißt, ihr könnt Vertrauen über die Zeit könnt ihr noch gar nicht beurteilen, vermute ich mal. Wie lange müsst ihr forschen, bis ihr sehen könnt, wie sich das Vertrauen in die KI entwickelt? Also ab wie vielen Jahren ist es ein Trend, den man da sehen kann?
Ja, ich würde sagen, schon mindestens 3 Beobachtungszeiträume sollte man haben, okay, um von einem gewissen Trend sprechen zu können. Und was wir auch zum Beginn schon diskutiert hatten, ne, das Mediennutzungsverhalten ist ja sehr stabil. Also um da wirklich von einem Trend sprechen zu können, brauchen wir doch einige Jahre, um da wirklich Entwicklungen ablesen zu können.
Jetzt wird im Zusammenhang mit dem Report sehr viel über das Thema Nachrichtenvermeidung berichtet. Und glücklicherweise promovierst du auch genau über diesen Teilaspekt. 71% der erwachsenen InternetnutzerInnen sagen, dass sie mindestens gelegentlich aktiv die Nachrichten vermeiden würden. Was bedeutet das? Ist das viel? Ist das wenig? Ist das gut? Ist das schlecht?
Zu Beginn würde ich einmal definieren wollen, was wir denn eigentlich unter aktiver Nachrichtenvermeidung verstehen in der Studie. Das ist nämlich nicht gerade trivial, weil es da doch in der Forschung auch unterschiedliche Konzepte gibt von Use Avoidance, im Englischen der Begriff. Und in der Studie im Digital News Report sprechen wir eben von der aktiven Vermeidung, die eben bewusst erfolgt. Die Frage lautet ja, passiert es Ihnen zurzeit, dass Sie aktiv versuchen, die Nachrichten zu umgehen? Und da ist es eben so, dass diese 71% beziehen sich auf diejenigen, die sagen, dass sie mindestens gelegentlich die Nachrichten vermeiden. Wohingegen diejenigen, die oft die Nachrichten vermeiden, eine deutlich geringere Zahl sind. Also 13% sagen das, dass sie oft die Nachrichten vermeiden. Und ja, was heißt das jetzt genau? Das heißt nämlich eben nicht, dass überhaupt keine Nachrichten mehr konsumiert werden. Also selbst diejenigen, die oft die Nachrichten vermeiden, nutzen zum großen Teil weiterhin auch regelmäßig die Nachrichten. Das ist nämlich eben ganz wichtig zu betonen. Es gibt noch eine andere Definition von Nachrichtenvermeidung, wäre zum Beispiel eine äußerst geringe Nutzung. Also beispielsweise Menschen, die seltener als einmal im Monat überhaupt Nachrichten konsumieren, die sozusagen gar nicht mehr von klassischen Nachrichtenmedien erreicht werden. Und der Anteil ist so gering, also im Bereich von, ich weiß nicht, 5%. Also gut, kann man jetzt auch wieder diskutieren, ist das viel, ist das wenig. Aber die allermeisten Menschen, also in unserer Studie in diesem Jahr waren das 91%, sagen eben doch, dass sie mehr als einmal in der Woche, also mindestens 2 Tagen die Woche Nachrichten konsumieren. Und das ist eben sehr, sehr hoch. Das heißt eben, diese aktive Nachrichtenvermeidung umfasst eher so Praktiken wie, dass man die Nachrichten vielleicht nicht mehr 2 oder 3 Mal am Tag nutzt, sondern vielleicht nur noch einmal am Tag oder nur noch alle 2 Tage. Oder dass man eben bestimmte Themen gelegentlich vermeidet, wie eben Nachrichten zu Kriegen und Konflikten, weil sie eben negative Auswirkungen auf die Stimmung haben. Oder dass man bestimmte Quellen vermeidet, denen man eben nicht vertraut. Oder dass man sagt, ich meide Nachrichten vor dem Schlafengehen, um eben ja diese negativen Auswirkungen auch auf meine mentale Gesundheit vielleicht im Zweifel zu mindern. Genau, also es ist eigentlich eher ein Ausdruck von einem ja bewussteren Nachrichtenkonsum, würde ich es fast nennen, und auch einfach eine Begleiterscheinung von Nachrichtennutzung. Also man kann eben nicht rund um die Uhr sämtliche Entwicklungen in der Welt verfolgen. Und das haben wir ja auch gerade in der Corona-Pandemie gesehen, wo ja Nachrichten doch allgegenwärtig waren und ja auch so relevant waren, dass sie ja tief in den Alltag der Menschen hineingegangen sind, wirklich jeden betroffen haben. Und da konnten wir zum ersten Mal dann auch diesen Anstieg der Nachrichtenvermeidung beobachten in der Studie. Also die Frage haben wir seit 2017 erhoben und 2021 war zum Beispiel dann ein Jahr in der Corona-Pandemie in unserer Befragungsreihe, wo wir dann eben diesen Anstieg der Vermeidung beobachten konnten. Und der ist eben, also dieser Anstieg lässt sich weiter beobachten mit eben diesen 71%. Ist in diesem Jahr der höchste Wert, den wir hier in der Studie beobachten konnten. Aber wenn wir dann eben auch davon sprechen, dass das eben Menschen sind, die teilweise auch nur gelegentlich die Nachrichten vermeiden, ist dann doch ein bisschen fraglich, was sagt uns das überhaupt? Also ist das wirklich so dramatisch?
Ja, was sagt es uns denn?
Also genau, wenn wir uns dann nämlich angucken, was sind denn die Gründe, die Menschen da nennen, dann muss man da eben auch differenzieren. Also ich würde sagen, der meiste Grund waren ja eben die negativen Auswirkungen auf die Stimmung und das hat auch zugenommen. Also zuletzt haben wir 2022 nach diesen Gründen gefragt und da waren das noch deutlich weniger, die gesagt haben, dass sie die Nachrichten vermeiden, weil sie eben negative Auswirkungen auf die Stimmung haben, sondern da spielte dann eher noch die Themenverdrossenheit, nennen wir das, eine Rolle. Also eben die Wahrnehmung, dass immer wieder von den immer selben Themen gesprochen wird in den Medien, damals war es dann noch Corona oder eben heute Trump oder Ukraine oder Israel-Palästina. Das spielt auch eine sehr große Rolle und eben in Verbindung mit den vielen Kriegen und Konflikten, die wir leider aktuell erleben, haben dann eben diese negativen Auswirkungen auf die Stimmung nochmal eine größere Rolle gespielt. Zusammen mit der Wahrnehmung, dass man eben von der Menge an Nachrichten, die verfügbar sind, einfach erschöpft ist. Und das sagen uns gerade auch junge Menschen, dass sie eben ja, angesichts der Menge gar nicht mehr wissen, wo soll ich eigentlich anfangen, mich zu informieren. Da haben ja auch einige gesagt, dass sie das Gefühl haben, mit den Informationen nichts anfangen zu können oder auch, dass es für ihr Leben nicht relevant zu sein scheint. Das finde ich dann auch sehr interessant und auch da gibt es auch großes Potenzial für die Nachrichtenmedien, da eben gerade auch, was die jungen Menschen angeht, aktiv zu werden.
Gerade dieser Punkt, dass die Menschen erschöpft sind von der Menge der Nachrichten, daraus lässt sich ja auch eine Handlungsempfehlung an die Nachrichtenmedien ableiten. Was sollten die tun? Weniger berichten? Bunter berichten? Also vielfältiger?
Ja, auch da hatten wir vor 1 oder 2 Jahren war das auch mal abgefragt. Also in diesem Kontext wird ja dann häufig zum Beispiel von konstruktivem Journalismus gesprochen oder von positivem Journalismus. Und das könnte durchaus ein Weg sein, um auch eben dieses Problem anzugehen. Zumindest haben die Menschen gesagt, dass sie sich das wünschen würden oder mehr wünschen würden. Und gerade wenn wir von dieser Negativität sprechen, ist das sicherlich eine Maßnahme, die man ergreifen kann. Aber es ist eben nicht alles. Das Problem ist eben viel komplexer, denn Menschen, die aktiv die Nachrichten vermeiden, die haben tendenziell auch ein geringeres Interesse an Nachrichten insgesamt. Das heißt, die interessieren sich eben auch weniger für positiven Journalismus beispielsweise. Das ist jetzt dann weniger eine Maßnahme, um komplett neue Zielgruppen zu erschließen, sondern vielleicht eher eine Maßnahme, um die Menschen wieder zurückzuholen, die eben gerade sagen, ja, ich interessiere mich eigentlich und ich finde das alles wichtig und ich möchte mich auch informieren, aber ich bin erschöpft. Also das ist eher da eine Maßnahme. Wenn wir uns dann aber die Menschen anschauen, die eben generelles, geringeres Interesse auch an Nachrichten haben, dann ist das nicht der einzige Weg. Also da müssen wir dann noch weitergehen. Und genau, eine Möglichkeit könnte eben sein, verschiedene Perspektiven abzubilden, auch bestimmte Teilgruppen der Bevölkerung abzubilden, die sich vielleicht aktuell noch weniger in den Medien repräsentiert fühlen. Und das sind eben auch junge Menschen, die sagen, ich möchte eigentlich auch gerne häufiger in den Nachrichtenmedien vorkommen. Ich finde mich da gar nicht so richtig wieder. Und eben auch die Wahrnehmung, dass es mit dem eigenen Leben wenig zu tun hat. Also da ist auch eine gewisse Aufklärungsleistung vonnöten. Also immer wieder auch zu erklären, warum ist dieses Thema wichtig? Warum betrifft dich das? Was kannst du persönlich tun? Also das sind eben da auch Dinge, die uns junge Menschen sagen, die sie gerne mehr verstehen wollen würden.
Ich mache ja außerdem noch einen wöchentlichen Nachrichtenpodcast. Was kann denn ich so als Journalist so insgesamt aus dem Report lernen?
Also eine Sache, die wir gerade auch schon machen, ist sehr gut, nämlich überhaupt erstmal darüber zu sprechen, über all diese Entwicklungen, die da passieren und auch eben mit den eigenen NutzerInnen ins Gespräch zu kommen. Was wünscht ihr euch eigentlich vom Journalismus? Was sind Themen, die vielleicht noch nicht so Berücksichtigung finden, die man stärker tun kann? Und gerade bei jungen Menschen sehen wir eben auch eine stärkere Präferenz für Audio- und Videonachrichten. Also da bist du eigentlich mit deinem Podcast schon ziemlich gut beraten, um auch eben diese Menschen zu erreichen.
Nur, wenn ich das Publikum jetzt frage, was wünscht ihr euch, was interessiert euch, was ist für euer Leben relevant? Da kriege ich bei 1000 Leuten 500 Antworten. So eine Sendung zu produzieren ist praktisch unmöglich, selbst wenn man eine öffentlich-rechtliche Anstalt ist. Wie löse ich diesen Konflikt?
Ja, dieser Konflikt ist eigentlich wirklich nur schwer aufzulösen. Das ist auch immer eine Floskel, die wir gerne am Ende mitgeben. Es gibt kein One-Size-Fits-All. Das ist leider so. Die Zeiten sind vorbei. Nicht mehr so wie früher im linearen Fernsehen, wo es eine Nachrichtensendung gab für alle. Und da, ja, hilft nur, wie gesagt, mit dem Publikum in einen Dialog zu treten und sich genau zu überlegen, wen möchte ich denn erreichen und wen erreiche ich dann aber eben vielleicht auch nicht. Also sich das dann auch immer wieder bewusst zu machen und möglichst viele verschiedene Angebote bereitzustellen. Aber ja, der Tag hat nun mal nur 24 Stunden und da sind dann die Ressourcen irgendwann auch erschöpft. Da habe ich leider auch keine finale Lösung.
Julia Behre, vielen Dank.
Vielen Dank.
Dieser Podcast und ganz Übermedien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich und dafür gibt es sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.